HTW Campus Life.
Herzlich willkommen zu HTW Campus Life. Mein Name ist Kenzo und heute konnte ich eine sehr spannende Interviewpartnerin für unseren Podcast gewinnen, nämlich Frau Dr. Andrea Jahn. Frau Jahn ist seit Juli 2020 der neue Vorstand der Stiftung Saarländischer Kulturbesitz. Sie ist damit die hauptverantwortliche Leiterin der wichtigsten Museen im Saarland. Darunter fallen zum Beispiel die Moderne Galerie, die Alte Sammlung und das Saarlandmuseum. Den detaillierten Lebenslauf von Frau Jahn können Sie aus der Beschreibung entnehmen. Ich habe Frau Jahn heute gefragt, welche neuen Ziele sie mit ihrer Amtsübernahme verfolgt. Darüber hinaus, wie sie die aktuelle Situation der Museen im Saarland einschätzt und wie sie die Stiftung in Zukunft aufstellen möchte, um auch nach der Krise ein attraktiver Kulturort zu bleiben. Guten Tag, Frau Jahn.
Ich grüße Sie auch.
Genau, bevor wir mit dem Interview starten, würde ich Sie gerne fragen, wie geht es Ihnen und ja.
Ich würde sagen, gut. Wir sind gut durch die Krise gekommen soweit und konnten jetzt auch tatsächlich seit Mai wieder durchstarten. Insofern geht es mir sehr gut.
Ja, ich habe auch gesehen, dass diesen Sonntag ein Museumsfest stattfindet in der Modernen Galerie.
Ja. Erstmal seit langem wieder eine große Veranstaltung, richtig?
Ich glaube, vielen Menschen, mich eingeschlossen, ist nicht so ganz klar, welche Tätigkeitsfelder die Leiterin der Stiftung Saarländischer Kulturbesitz, welche Tätigkeitsfelder darunter fallen. Was sind so die allgemeinen Aufgaben? Wie sieht so ein normaler Tag bei Ihnen oder wie kann ein normaler Tag bei Ihnen aussehen?
Wie viel Zeit haben wir dann?
Ja.
Ja, also ich bin ja die Kunst- und Kulturwissenschaftliche Vorständin. Das heißt, wir haben ja eigentlich zwei Vorstände. Es gibt einen kaufmännischen Vorstand, der sich um Verwaltung und Finanzen kümmert. Und dann gibt es eben mich, die sich ums Programm kümmern muss. Das heißt, die ganzen Inhalte, Ausstellungsinhalte, Programmatik, natürlich auch die Bewahrung der Sammlungen. Wir haben ja mehrere. Und alles, was da im Grunde an Arbeit mit dranhängt, das geht also von den Dauerausstellungen, die immer wieder auch überdacht werden müssen, weil dahinter ja auch eine bestimmte Strategie steckt. Also wir haben ja wesentlich mehr, als wir zeigen. Das muss ja dann auch entsprechend positioniert werden. Dann gibt es zahlreiche Wechselausstellungen, die permanent natürlich ihre eigenen Anforderungen stellen. Also das heißt, bei mir laufen alle Fäden zusammen. Ich arbeite natürlich ständig in engem Kontakt mit unseren Sammlungsleiterinnen und Sammlungsleitern. Die Arbeit wird natürlich entsprechend delegiert. Jeder hat seine eigenen Projekte. Diese Projekte müssen natürlich vorher erstmal durchkalkuliert werden, überhaupt organisiert werden. Da hängt eine ganze Menge auch an Vermittlungsarbeit dran, an Marketing, allem, was da eben drumherum passiert, damit unsere Ideen überhaupt die Besucher erreichen. Und ja, also Sie können sich vorstellen, es ist ein vielfältiges Arbeitsfeld, in dem also ständig natürlich auch neue Dinge passieren und nicht immer alles so läuft, wie wir es uns gedacht haben. Deshalb müssen wir da auch sehr flexibel und bereit zur Improvisation sein. Also das gehört natürlich auch mit dazu.
Ja, gerade jetzt denke ich, ja. Auch diese Ausstellung von Claire Morgan beispielsweise in der Modernen Galerie, das ist dann, ja, wie ist diese Kooperation zustande gekommen da beispielsweise? Also war das Ihre Initiative oder?
Ja, das war eine Initiative, also das heißt, Sie müssen sich ja vorstellen, solche Ausstellungen dauern normalerweise 2 bis 3 Jahre in der Vorbereitung. Das heißt, vom ersten Kontakt mit den Künstlerinnen oder Künstlern bis zur tatsächlichen Realisation. Also bei Claire Morgan war es so, dass ich die bereits angefragt hatte, als ich noch in der Stadtgalerie war. Und dort sollte dann auch die Präsentation hier in Saarbrücken stattfinden. Und in dem Augenblick, in dem ich wusste, dass ich die Stiftung übernehme, habe ich sie natürlich sofort informiert und gesagt, also du musst jetzt das Ganze ein bisschen größer denken. Und dann ging die Arbeit auch schon los und fiel dann leider auch in den Lockdown, was die Sache natürlich nicht einfacher gemacht hat. Und es war tatsächlich, es waren sehr, sehr große Hindernisse zu überwinden. Also mit den ganzen Vorgaben, Regularien, Grenzüberschreitungen, Tests. Naja, Sie haben es selber mitbekommen. Das alles hat uns also die Arbeit doch sehr, sehr erschwert. Und wir hatten unglaubliches Glück, zeitlich dann in so eine Lücke zu kommen mit dem Aufbau, dass wir das Ganze realisieren konnten und die Künstlerin überhaupt nach Saarbrücken kommen durfte.
Ja. Ja, Sie haben schon angesprochen, Sie haben das Amt jetzt auch in einer sehr schwierigen Zeit übernommen, letztes Jahr im Juli. Und es waren ja viele Bewerber da, und was waren Ihre Ziele, als Sie angetreten sind, und haben sich diese Ziele bei Ihnen jetzt verändert?
Na, die Ziele, die waren mir eigentlich klar. Also es ging ja darum, dieses Haus zu öffnen, dieses Haus im Grunde zu einem modernen Museum zu machen, das die Leute auch mitnimmt oder beziehungsweise auf die Leute zugeht. Das ist im Grunde ein ganz anderer Ansatz als der klassische. Also früher waren Museen im Grunde in sich abgeschlossene Schatzkästchen, die auf dem bürgerlichen Bildungsprogramm standen. Die Zeiten haben sich enorm geändert. Das heißt, die Leute gehen nicht mehr automatisch ins Museum, egal was sie da zu sehen kriegen. Und wir sind natürlich als Ausstellungsmacher und auch Sammlungsbetreuer auch sehr in der Verantwortung. Also wir müssen uns immer wieder neu überlegen, wie wir die Menschen erreichen wollen, also auch generationenübergreifend. Es geht natürlich darum, auch von klein bis groß eben ein abwechslungsreiches Programm zu machen, das lebendig ist und auch die Leute mitnimmt mit dem, was sie an Fragen bringt. Also es geht nicht ums Belehren wie früher. Also früher hatte ja das Museum vor allem einen Bildungsauftrag. Das ist heute auch noch der Fall, aber nicht vorrangig. Und für mich ist eines klar, dass ich hier den Auftrag habe, gerade mit dem Erweiterungsbau zeitgenössische Kunst, internationale zeitgenössische Kunst zu zeigen und damit auch abzubilden, was aktuell an Kunstproduktion stattfindet in der Welt. Und wie in dieser Kunstproduktion sich auch immer wieder Fragen stellen, die uns alle angehen. Also letztlich interessieren sich Künstler ja auch um nichts anderes als um die Dinge, die normale Menschen auch umtreiben. Und genau das ist letztlich für mich auch das Bindeglied. Also wenn ich zum Beispiel eine Künstlerin habe, die sich sehr große Gedanken macht um den Zustand des Planeten, um die Natur und unsere Position im Verhältnis zu dieser Natur, die wir ja immer von uns getrennt haben, dann ist das zumindest schon etwas, was andere auch bewegt, was viele andere Menschen auch im Kopf haben. Und da findet dann auch ein ganz anderer Zugang zur Kunst statt. Und das ist letztlich ein ganz wichtiger Schlüssel, der sich, denke ich, jetzt auch bewährt. Also es zeigt sich auch, dass Claire Morgan sehr, sehr gut ankommt mit dem, was sie macht, und das eben auf unterschiedlichen Ebenen, sowohl ästhetisch als auch inhaltlich. Also ja, das ist etwas, was mir sehr wichtig ist. Also eben diese Aktualität und auch die Tatsache, interaktiv zu arbeiten, also die Menschen tatsächlich da abzuholen, wo sie sich befinden. Und da muss ich auch ein gutes Gespür dafür haben, was ich hier in Saarbrücken machen kann. Also ich kann das, was ich in Berlin, München oder Frankfurt als Ausstellungsmacherin oder Museumsfrau machen kann, nicht übertragen auf das, was hier geht. Das habe ich in den letzten 10 Jahren gelernt, und so lange bin ich jetzt da und muss sagen, wir haben hier ein sehr, sehr gutes, interessiertes Publikum, aber es ist eben anders als in Städten, wo wir so ein traditionelles Bildungsbürgertum vorfinden.
Interessant. Also ich finde auch Claire Morgan gerade deswegen so interessant, weil sie halt genau dieses Thema Umwelt und Nachhaltigkeit so irgendwie in ihrer Kunst verbindet und jetzt anspricht. Deswegen spricht es wahrscheinlich auch Leute wie mich an. Ja. Und dann auf eine moderne Art und Weise. Ja.
Genau. Und das andere ist, dass ich mir auch vorgenommen habe, Künstlerinnen verstärkt zu fördern, weil ich gesehen habe, dass in unserer Sammlung also der Anteil der Frauen, die, deren Werke wir angekauft haben, vielleicht gerade mal bei 10% liegt. Hm. Das ist niederschmetternd, das ist alles andere als zeitgemäß und im Grunde auch ein Armutszeugnis dafür, dass wir eigentlich mit einer Kunstproduktion zu tun haben, die von Frauen kommt und schon seit vielen Jahren, die hochspannend sind, die unheimlich interessant sind. Und ich stelle mir dann die Frage, warum muss ich denn immer dieselben Heroen rauf und runter spielen? Warum muss ich denn immer mit denselben Namen daherkommen, die man ohnehin schon gesehen hat und die man ohnehin schon kennt? Deshalb haben wir uns beispielsweise auch entschieden, mit der großen Lovis Corbett-Ausstellung, die jetzt im November kommt. Das ist also der große Impressionist, der in Berlin eben die Sezession mitbegründet hat, Anfang des letzten Jahrhunderts und da sehr, sehr viel bewegt hat, natürlich auch als Malerfürst gefeiert wurde. Aber von dem wusste ich einfach, dass es auch eine Frau gab, die eben den Rücken, nicht nur den Rücken freigehalten hat, sondern auch selber Malerin war und sehr angesehen zu ihrer eigenen Zeit und die nach ihrem Tod einfach komplett vergessen wurde. Und dann haben wir gesagt, gut, dann gibt es eine Ausstellung von beiden. Und dann wird auch ganz interessant zu sehen sein, wie sie dargestellt wird in seinem Werk. Also er hat sie ganz, ganz oft porträtiert, ganz oft als Modell in seinen Bildern dargestellt, eben in der klassischen Rolle als Ehefrau, als Mutter, als erotisches Modell auch vor allem. Er hat sie immer inszeniert und wenn man dann dem gegenüber sieht, wie sie sich selbst gemalt hat und dargestellt hat, dann fällt auf, dass sie sehr, sehr kritischen und sehr ernsthaften Blick eigentlich an den Tag legt und als Künstlerin auch ganz, ganz anders ins Bild kommt, als wir es eigentlich von ihr, von ihren anderen Bildern gewohnt sind. Das wird eine sehr, sehr spannende Gegenüberstellung. Hm.
Finde ich interessant. Also sie war die Leitung des, der Stiftung, war die bisher männlich besetzt in den letzten Jahren?
Immer.
Immer. Hm.
Ja, ich bin die erste Frau, die in diese Position gekommen ist.
Ja, das ist sehr erfrischend. Also, ja. Ich finde es auch sehr, ja, sehr spannend jetzt. Also, ich bin gespannt, wie das sich dann in den nächsten Jahren weitergeht. So, ich habe das Gefühl, dass es sehr modern ist und viele junge Leute auch ansprechen kann. Also, gerade jetzt auch in den letzten Jahren ist ja im Jahr von 2018 auf 2019 sind ja die Besucherzahlen ziemlich zurückgegangen. Das war auch so ein Thema in unserem Studiengang. Und wir haben uns gefragt, warum das so ist. Ich meine, insbesondere in der modernen Galerie sind die Besucherzahlen zurückgegangen. Wie erklären Sie sich diesen Rückgang?
Naja, das sind 6.000 Besucher im Jahr. Das ist jetzt nicht wirklich dramatisch für die moderne Galerie gewesen, aber ist natürlich immer bedauerlich. Ich interpretiere das so, dass wir natürlich mit dem Neubau 2017 erstmal diesen Architekturbonus hatten. Das heißt, das ist ganz häufig der Fall. Also wenn ein Museum mit einem Neubau an den Start geht, dann kommen die Leute nicht nur wegen der Ausstellung, nicht nur wegen der Sammlung, sondern sie kommen auch, um das neue Haus zu sehen. Und das bringt erstmal eine ganze Menge an Aufmerksamkeit, spült ein neues Publikum ins Haus. Und ich denke, in den Jahren 17, 18 hat die moderne Galerie da sehr von profitiert. Und 2019 ist das ein bisschen abgeflacht, weil man da das Haus schon kannte und dann... Ja, dann hätte vielleicht sofort auch ein ganz starkes zeitgenössisches Programm kommen sollen. Und das war eben so in dieser Form nicht der Fall. Also es gab einfach bisher vor mir niemanden, der sich jetzt explizit mit der zeitgenössischen Kunst auseinandergesetzt hätte. Das war im Grunde immer nur so ein Randbereich. Und ich denke, das hat man jetzt in der Politik auch erkannt, wie wichtig das ist, also da auch inhaltlich einfach einen Vorstoß zu unternehmen und da auch jüngere, zeitgenössischere Positionen zu zeigen.
Hm, ja, das war auch so ein Thema, dass Museen dann eher nachfrageorientiert sich positionieren, ne? So gucken, was wollen die Besucher sehen, was interessiert die Besucher momentan, nicht nur der Kunst wegen alleine. Ja. Mhm. Genau, vielleicht mal zur Situation derzeit der Museen hier im Saarland. Ich habe gelesen, dass viele Museen finanzielle Schwierigkeiten hatten durch die Krise. Es gab Förderprogramme, aber die Frage ist, haben diese gereicht und wie sieht die Museumslandschaft derzeit aus im Saarland?
Also ich glaube, man muss unterscheiden zwischen großen und kleinen Museen. Also das ist ja so, dass wir alle unterschiedlich gefördert werden. Also wir als Stiftung sind ja, ja im Grunde hauptsächlich abhängig natürlich von den Geldern, die das Land uns zukommen lässt. Wir haben natürlich ein eigenes Stiftungsvermögen, auf dem wir aufbauen, das wir natürlich, mit dem wir arbeiten können. Das ist eine Grundlage, über die verfügen andere kleinere Museen natürlich nicht. Und deshalb diejenigen, die sehr stark von Besucherzahlen abhängig sind, also oder überhaupt von Einnahmen oder noch mehr davon abhängig sind, als wir das tun, sind jetzt in Schieflage geraten. Das ist richtig. Also das war sicherlich ganz, ganz entscheidend, dass die Bundesregierung da auch Fördergelder ausgeschüttet hat, um diese lange Zeit des Lockdowns dann auch zu überbrücken. Wobei ich denke, dass das eine falsche Entscheidung war, die Museen überhaupt zuzumachen. Es wäre viel, viel richtiger gewesen, da im Grunde auch einen Bereich zu schaffen, der ja in keiner Weise jemanden gefährdet hat. Also es gibt auch bis heute keinen Nachweis, dass sich irgendjemand im Museum angesteckt hätte. Klar, immer gemessen an dem, was räumlich auch zur Verfügung steht. Aber ich sage jetzt mal, normal proportionierte Museen, die ihren Besuchern dann auch gewisse Freiräume zur Verfügung stellen können, weil da wäre nie die Gefahr bestanden, dass da irgendwas passiert. Und es hätte den Menschen sehr, sehr gut getan, gerade im Lockdown, gerade in der Zeit, in der wir sonst gar nichts machen konnten, einfach immer wieder mal auch zur Kunst gehen zu können, sich aufladen zu können an dem, was wir halt auch inhaltlich bieten. Und wir haben halt andere Möglichkeiten als im Theater oder im Konzert. Da müssen die Leute nicht nebeneinander sitzen. Sie müssen sich nicht auf engem Raum begegnen. Sie müssen sich eigentlich gar nicht begegnen. Und die Situation, wie wir sie natürlich aus Bildern vom Louvre kennen, wo sich Hunderte von Menschen vor der Mona Lisa dann auf den Füßen stehen, das ist ja ein Luxusproblem. Das hatten wir vorher nicht und haben wir auch jetzt nicht. Also wir haben es immer geschafft, die Besucherströme gut zu dirigieren, gut so zu organisieren, dass sich die Leute auch wohlfühlen konnten. Und das haben wir überhaupt nicht verstanden. Also 4 Monate lang letztlich unter Verschluss zu sein, ohne Not. Und vor allem dann halt auch die kleineren Museen, die es bestimmt mit ebenso gut funktionierenden Hygienemaßnahmen geschafft hätten, da durchzukommen. Also die dafür zu bestrafen, war keine gute Idee.
Ja, es wurde wirklich sehr, sehr wenig differenziert, würde ich sagen, also was die Maßnahmen angeht. Genau. Ja. Ja, gerade Museen, ne? Ich dachte auch, also so Möglichkeiten, wo man hingehen kann in der Zeit, ne? Einfach mal was anderes zu sehen als das eigene Zimmer vielleicht. Ja. Ja, das haben Sie schon ein bisschen angesprochen, aber genau, also die Krise hat ja auch wirtschaftliche Nachwirkungen. Und die werden uns jetzt in den kommenden Jahren erwarten. Ich habe gelesen, dass in München zum Beispiel jetzt der Haushalt um 8,5% gekürzt werden soll für die Kammerspiele. Und ich kann mir vorstellen, dass sowas ja noch folgen wird in anderen Bundesländern. Was erwarten Sie da hier für Saarland und wie möchten Sie sich dagegen oder dafür ausrichten?
Ja, das ist jetzt natürlich ein bisschen spekulativ, weil wir nicht wissen, was da konkret auf uns zukommt. Ich bin auch keine Wirtschaftsexpertin. Nach meinen bisherigen Erfahrungen die letzten Monate sehe ich es aber eher so, dass die Wirtschaft jetzt nicht so maßgeblich drunter gelitten hat. Also unsere Innenstädte sind nicht so komplett verwaist, wie man es vielleicht vor einem Jahr oder anderthalb Jahren noch befürchtet hatte. Dass jetzt beispielsweise reihenweise die Läden dicht machen oder die Restaurants nicht überleben werden. Also das ist alles, glaube ich, nicht so schlimm gekommen und wurde natürlich auch durch die Hilfspakete, die Bundesregierung da auf den Weg gebracht hat, auch ein bisschen aufgefangen. Ich denke aber, dass jetzt im Zuge dieser Pandemie ein Umdenken stattfinden muss, und zwar dahingehend, dass wir eben als Menschen mehr brauchen als nur den Konsum und nur die Bespaßung durch Netflix und andere Unterhaltungskanäle. Ich glaube, dass viele Menschen sich auch wieder mit Kultur beschäftigen, weil sie gespürt haben, dass sie ein Bedürfnis danach, dass dass das, dieses Bedürfnis danach in ihnen wach wird und es auch etwas ist, was wahnsinnig gut tut. Also das wäre eigentlich mein Ziel, unserem Publikum auch immer wieder genau dieses Gefühl zu geben, dass Kunst gut tut und dass man in dem Moment, in dem man sich mit Kunst und Kultur beschäftigt, auch etwas für sich tun kann, was jetzt nichts mit Geld zu tun hat. Ja, es ist etwas, was uns allen zur Verfügung steht, glücklicherweise in diesem Land auch. Und das ist schon ein großes, ein hohes Gut, wenn man es jetzt politisch, von der politischen Seite noch betrachtet, finde ich sogar elementar für unsere Demokratie, dass wir uns auch wieder dessen bewusst werden, was es eigentlich heißt, diese Ausdrucksformen zu haben, auch kritische Ausdrucksformen wahrzunehmen. Ich meine, wir sehen das jetzt beispielsweise in einem Land wie Afghanistan jetzt, das einfach in sich zusammenbricht, dass genau diese Errungenschaften über die letzten 10, 15 Jahre nicht aufrechterhalten kann, weil es eben eine Regierung gibt oder Machthaber gibt, die kritische Äußerungen jedweder Art unterbinden. Und das ist ja doch ein wichtiger Teil von kultureller Leistung, dass Künstler immer wieder auch einen kritischen Blick auf die Gesellschaft und auf die eigenen Strukturen, auf die eigenen Denkweisen werfen und uns das eben als Besucher oder Zuschauer auch mitteilen. Also uns da was ganz Wichtiges mitgeben und so auch diesen demokratischen Gedanken hochhalten. Also das empfinde ich eben auch als eine ganz, ganz wichtige Aufgabe der Museen.
Ich fand den Punkt mit dem Konsum, den Konsumgedanken sehr, sehr aktuell und sehr treffend, weil ja, Musik zum Beispiel oder Filme, der Wert geht verloren, weil alles verfügbar ist. Und das hat man mit dem Streaming ja auch gesehen, dass nicht viele Leute bereit waren, für Künstlerinnen dann auch Geld auszugeben für die Kunst. Und die Sorge ist dann, ja, dass so ein bisschen, dass nicht genug wertgeschätzt wird und dass nicht die Solidarität für die Kultur da ist. Aber ja, genau diese Relevanz von Kultur. Also Kultureinrichtungen müssen sich wahrscheinlich in den nächsten Jahren auch wieder beweisen. So zeigen, wie Sie gesagt haben, dass sie ein Ort sind, der Menschen ja Inspiration geben kann oder ein Gefühl von Gemeinschaft geben kann. Ja, ich hoffe nur, dass die Politik das dann auch sieht, ja, diesen Wert sieht und dann nicht einspart in diesem Bereich, ja.
Ja, das würden wir uns natürlich alle wünschen, weil wir von solchen Einsparungen natürlich dann auch abhängig sind, beziehungsweise weil da dann einfach auch gewisse Formate und Angebote einfach wegfallen. Also was mir zum Beispiel ganz wichtig ist, ist, dass Kinder aus allen Schichten, aus allen Gesellschaftsbereichen freien Zugang haben zum Museum, dass die das kennenlernen, Bezug dazu entwickeln und lernen, dass es eben auch ein Teil ihres eigenen Lebens sein kann, der wichtig ist. Und gerade Familien, die sich das vielleicht nicht leisten oder die da keinen Bezug hatten bisher, können das aus eigenem Antrieb gar nicht liefern. Und deshalb müssen wir da was für tun. Und deshalb würde ich mir auch wünschen, dass sowas beispielsweise nicht wegfallen muss und wir uns dann nur noch auf unsere Kernbereiche konzentrieren, um überhaupt zu überleben. Das wäre natürlich tragisch. Aber ich bin optimistischer Mensch. Ich hoffe nicht, dass es so weit kommt. Und ich hoffe sehr, dass wir gerade in diesem Land, wo Kultur eigentlich schon in den letzten Jahren doch gefördert worden ist, auch doch eine wichtige Rolle gespielt hat, dass das nicht unter den Teppich gekehrt wird, dass es nicht kleingeredet wird, um dann alles mit wirtschaftlichen Interessen letztlich auch zu argumentieren oder in Frage zu stellen. Das wäre natürlich ein ganz, ganz wichtiger Anspruch, den wir auch einhalten wollen und erfüllen wollen. Hm.
Ja, ich habe auch gesehen, dass die Moderne Galerie jetzt nicht zu lange her jetzt einen YouTube-Kanal hat und no. auch die Webseite wurde erneuert. Sieht das irgendwie ansprechend aus, finde ich. Also ist das dann auch so eine, dass Sie auch jüngere Leute jetzt mehr ansprechen möchten mit diesen Maßnahmen?
Ja, also ich muss sagen, mir wäre es noch lieber gewesen, es wäre schneller gegangen. Wir waren sehr schnell. Beim ersten Lockdown konnten wir tatsächlich schon einiges an digitalen Formaten präsentieren, weil wir einfach eine hervorragende Kunstvermittlung haben und sehr engagierte Kuratoren, die auch da dahinter stehen und immer wieder neue Ideen entwickeln. Aber es ist natürlich so, dass das ja alles noch on top kommt. Das heißt, zu den eigentlichen Arbeiten und Aufgaben, die wir tagtäglich schon haben, muss diese ganze Digitalisierung auch noch stattfinden. Und die Entwicklung eben der neuen Website, all diese Dinge, die liefen parallel. Und das ist für ein Team wie unseres ist dann schon eine große Herausforderung. Aber wir sind froh, dass wir es jetzt haben. Wir sind froh, dass wir diese Schritte gegangen sind, dass wir auch so schnell da andocken konnten. Und ich freue mich einfach, wenn wir tatsächlich dann viele Likes und Zugriff bekommen. Also wenn wir auch Rückmeldung bekommen von einem jüngeren Publikum, die das gerne aufnehmen und die dann vielleicht auch neugierig werden. Was eben toll ist, ist, dass man da überregional arbeiten kann. Hm. Also wir haben dann wirklich also auch Rückmeldungen aus den USA, aus Australien, aus was weiß ich woher. Ganz, ganz toll, die dann gesagt haben, Mensch, es ist super, dass es euch gibt. Wir wussten ja gar nicht, dass es sowas gibt. Das Saarland, wo ist es denn? Und wir kommen da unbedingt irgendwann mal hin. Und das ist natürlich eine tolle Chance, auch da einfach weltweit so ein bisschen Aufmerksamkeit zu kriegen und Leute neugierig zu machen für das, was wir hier tun, weil wir tatsächlich hier eine ganze Menge tolle Dinge auch auf die Beine stellen. Und ich glaube, wir müssen uns nicht verstecken und haben hier eine tatsächlich aufregende Museumslandschaft hier im Saarland. Und ich kämpfe einfach auch dafür, dass wir hier mit ein bisschen mehr Selbstbewusstsein an den Start gehen und sich dann vielleicht auch bei denen, die dann aus dem Saarland rausgehen, vielleicht Studierende, die dann anderswo hinkommen, dann auch so ein bisschen durchsetzen. Naja, das Saarland ist super spannend und so klein es ist, es hat doch eine ganze Menge zu bieten.
Ja, ich könnte als Vermittler dienen auf jeden Fall, ja.
Sehr gut.
Ja. Ja, super. Also ich fand ich sehr spannend, das Gespräch. Vielen Dank, Frau Jahn.
Sehr gerne, hat mich also auch gefreut und ich hoffe, dass wir da noch viele junge Menschen erreichen. Und wir freuen uns auch über Anregungen, wir freuen uns auch wirklich, wenn wir die Rückmeldung bekommen, was wir vielleicht auch noch tun könnten. Also da sind wir sehr offen. Und wie gesagt, wir wollen das Museum zu den Menschen bringen und hoffen eben, dass da auch ganz viel Kommunikation und Begegnung stattfindet in der Zukunft.
Vielen Dank. Das war das Interview mit Frau Jahn. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls das der Fall ist, lasst ein Like da, kommentiert oder teilt den Beitrag. Genauso könnt ihr uns auch eine Nachricht schreiben, mit wem wir als nächstes sprechen sollen. In diesem Sinne, wir hören uns.
HTW Campus Live.